Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Die fünfte Welle der Corona-Pandemie rollt gerade auf uns zu. Und schon jetzt hat diese Pandemie mehr als 100.000 Menschen hierzulande das Leben gekostet. Aktuell steigen die Infektionszahlen wieder deutlich, vor allem weil sich die besonders ansteckende Omikron-Variante rasant ausbreitet. Bund und Länder haben gerade weitere Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht und gleichzeitig nimmt die Zahl der Proteste gegen diese Maßnahmen zu. Vor allem die Debatte über das Impfen und eine mögliche Impfpflicht wird sehr hitzig geführt. Die Kirchen und auch andere Religionsgemeinschaften positionieren sich in dieser Situation zwar nicht einheitlich für eine Impfpflicht, aber sie rufen ganz klar zum Impfen auf, denn das sei ein Akt der Nächstenliebe. Darüber spreche ich jetzt mit Franz Josef Bormann, katholischer Moraltheologe und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Schönen guten Tag, Herr Bormann.
Guten Tag, Frau Stalinski.
Ist die Corona-Impfung in dieser gesellschaftlichen Situation sowas wie eine christliche Pflicht?
Also zunächst mal würde ich sagen, sie ist eine vernunftbegründete Bürgerpflicht. Allerdings muss man das sofort präzisieren, weil der Begriff der Pflicht natürlich auch ein konkretionsbedürftiger Begriff ist. Also in der Ethik korrespondieren solche Pflichten ja bestimmten Gütern. Und zweifellos ist die Gesundheit und der Schutz unserer Gesundheit ein ganz basales Gut. Ich glaube, darüber gibt es auch im Wesentlichen keine Diskussion. Das Problem besteht jetzt ethischerseits nur darin, dass die Gesundheit natürlich nicht das einzige Gut ist, sondern es gibt eben viele verschiedene objektive Güter, die alle irgendwie schützens- und bewahrenswert sind. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie wir im Blick auf unsere konkreten Pflichten, die wir haben, so umgehen, dass dabei ein insgesamt vernünftiges Handeln der Menschen herauskommt. Also sie ist nicht nur eine Christenpflicht, sondern jede Bürgerin, jeder Bürger hat ein berechtigtes, vernünftiges Eigeninteresse am Schutz der eigenen Gesundheit, aber auch eine moralische Verpflichtung, zum Schutz für die Gesundheit anderer Mitbürgerinnen und Mitbürger beizutragen. Und von daher ergibt sich jetzt sozusagen die Notwendigkeit, die Reichweite und den Umfang dieser konkreten Pflicht genauer zu präzisieren.
Das heißt, es gibt da Überschneidungen zwischen allgemeinen moralischen Werten und christlichen Werten. Kann man denn dann auch im Umkehrschluss sagen, wer sich dieser Tage gegen eine Impfung entscheidet, kann kein guter Christ sein?
Ja, also deshalb sagte ich eben, diese Pflicht ist ja zunächst mal auch eine konkretionsbedürftige Pflicht und sie ist in vielfältiger Hinsicht konkretionsbedürftig. Es geht nicht nur um die Frage, wer dieser Pflicht unterliegt, sondern es geht ja auch um eine Konkretionsbedürftigkeit, etwa im Blick auf zum Beispiel den Zeitraum, die Frage, wann lasse ich mich impfen. Es gibt durchaus sehr altruistisch eingestellte Menschen, die sagen, in einer Situation, in der ja weltweit gesehen nach wie vor großer Mangel an Impfstoff herrscht, bin ich, der ich vielleicht keiner besonderen Risikogruppe angehöre, zunächst mal jemand, der auch überlegen sollte oder der das jedenfalls für sich selber entschieden hat, seinen eigenen Impfschutz eine gewisse Zeit lang zurückzustellen, um meinetwegen anderen, gefährdeteren Personen einen prioritären Zugang zu den Impfstoffen zu ermöglichen. Das halte ich zunächst mal für eine sehr hochethisch motivierte Einstellung, wo ich sagen würde, das gibt es selbstverständlich auch bei Christen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe mich im letzten Jahr auch sehr gewundert, was für ein Gedränge, nachdem wir ja da vom Ethikrat auch die Priorisierungskriterien entwickelt hatten, was für ein Gedränge herrschte in Deutschland in dieser Situation der initialen Knappheit der Impfstoffe, wurde ja auch sehr viel an dieser Kriteriologie vorbei geimpft. Und ich habe mich also nicht sofort gleich in die erste Stelle der Personen gesetzt, die da dran waren. Also ich habe auch eine gewisse Zeit lang zugewartet, weil ich dachte, ich gehöre jetzt noch nicht einer Altersgruppe an, die so akut gefährdet ist, also lass mal erstmal die Älteren den Vortritt und so weiter. Und das ist ja nicht nur etwas, was in einer Binnengesellschaft wie bei uns jetzt in Deutschland von Relevanz ist, sondern es ist ja global betrachtet noch viel wichtiger, solche Überlegungen auch mit in den Gesamtkalkül einzubeziehen. Und von daher sage ich nochmal, der Begriff der Impfpflicht, der wird oft so unspezifisch und unreflektiert verwendet. Man muss ihn in mehrfacher Hinsicht konkretisieren. Und diese zeitliche Komponente, wann lasse ich mich impfen, wann bin ich wirklich dran und wann ist es für mich auch notwendig, dass ich mich impfen lasse, diese Komponente wird oft ausgeblendet.
Da gehen wir gleich nochmal konkreter drauf ein. Aber vorher noch mal zu den religiösen Motiven. Es gibt ja auch unter Christen, beispielsweise in einigen freikirchlichen Gruppierungen ist das der Fall, die Haltung, beten ist besser als impfen. Jesus ist dein Immunsystem. Ist das auch ein gangbarer Weg?
Das halte ich ehrlich gesagt für blühenden Unfug. Also zunächst einmal gilt für Christen auch, dass sie an die ganz allgemeinen Erkenntnisse der Evidenz, der Naturwissenschaften gebunden sind. Und eine Urteilsbildung wird nicht dadurch irgendwie christlicher, dass sie irrationaler wird, sondern ganz im Gegenteil. Für die Christen gelten zunächst einmal die gleichen Grundgesetze der Natur. Und das heißt in dem Sinne auch die Grundgesetze der medizinischen Wissenschaft. Und es ist eben ganz klar, dass diesbezüglich eine Impfung der beste Gesundheitsschutz vor einer schweren Erkrankung durch Covid-19 darstellt. Es gibt keinerlei empirische Evidenz, dass das Gebet so wichtig ist, das sage ich als Theologe, natürlich ist, aber aus einer ganz anderen Perspektive heraus, dieses Gebet kann nicht auf die gleiche Stufe mit einer Impfung gesetzt werden und das Ganze sozusagen in ein Konkurrenzverhältnis zu setzen, das halte ich für einfach irrationales Geschwätz.
Der Deutsche Ethikrat, dem Sie ja auch angehören, hat sich kurz vor Weihnachten mehrheitlich, wenn auch mit kleiner Mehrheit, für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Sie sind allerdings gegen eine solche Impfpflicht für die Gesamtbevölkerung. Sie haben da eine differenziertere Position. Erklären Sie uns die mal und auch, warum Sie die vertreten.
Also die sogenannte Position 1, die wir in unserer Ad-hoc-Stellungnahme formuliert haben, sieht ja vor, dass zunächst mal gesagt wird, ja, also es gibt gute Gründe, zunächst einmal erster Schritt über den gegenwärtigen Status quo einer bereits beschlossenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht hinauszugehen. Und zwar deswegen, weil es auch in der Gruppe der Risikobevölkerung, also der Bevölkerungsanteil mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, noch immer eine eklatante Impflücke gibt. Also da ist immer so von ca. 3 Millionen der über 60-Jährigen die Rede. Diese Impflücke ist ein großes Problem für die Pandemiebekämpfung in Deutschland insgesamt. Und 7 Ratsmitglieder haben halt gesagt, es ist also ganz wichtig, dass wir jetzt über diese bereichs- und einrichtungsspezifische Impfpflicht noch einen Schritt hinausgehen, immer natürlich unter der Bedingung, dass gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Aber die Position besteht zunächst einmal darin zu sagen, dass die Impfpflicht risikobezogen ausgestaltet werden sollte. Und das bedeutet eben, dass dieser Impfpflicht nicht einfach alle, etwa alle über 18-Jährigen unterliegen, sondern dass dieser Impfpflicht zunächst einmal diejenigen Personen unterliegen, die alters- oder vorerkrankungsbedingt auch ein signifikant erhöhtes Risiko haben, im Falle einer Infektion einen schweren Krankheitsverlauf zu haben und damit eben auch eine ganz schwere Belastung für unser Gesundheitssystem darstellen. Das heißt also, wenn diese Nicht-Geimpften mit dem hohen Infektionsrisiko dann tatsächlich infiziert werden, dann ist es eben zu erwarten, nach dem, was wir bislang über die Erkrankung wissen, dass es da auch eine ganz stark erhöhte Gefahr für einen schweren Krankheitsverlauf gibt. Diese Leute werden hospitalisiert, das heißt, sie müssen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sie unterliegen damit natürlich den ganzen Problemen einer sehr komplexen, sehr aufwendigen Behandlungsbedürftigkeit und sie nehmen natürlich damit anderen Patientengruppen Behandlungschancen weg, weil wir dann, wie gesagt, in eine Überlastungssituation hineingeraten. Und das gilt es zu verhindern und deswegen sagen wir, diesen Personen mit diesem erhöhten Risikoprofil für einen schweren Krankheitsverlauf, denen ist es zumutbar, dass man ihnen eine solche Impfpflicht abverlangt. Das sehen wir anders bei weitergehenden Ausweitungen, die wir im Wesentlichen für nicht verhältnismäßig und auch nicht für erforderlich halten. Und wir sind der Überzeugung, dass es ein bewährter ethischer Grundsatz ist, dass zunächst einmal das mildere Mittel den Vorzug verdient im Blick auf das Erreichen eines Zieles gegenüber einem viel weitergehenden Eingriff in Grundrechte der Person.
Also die Überlastung des Gesundheitssystems ist der maßgebliche Grund. Wenn wir aber auf die Situation der gesamten Gesellschaft blicken, die ja jetzt auch schon 2 Jahre lang unter dieser Pandemie leidet, mit wirtschaftlich, sozial, psychisch teilweise verheerenden Folgen. Und um das hinter uns zu lassen und die Pandemie dauerhaft in den Griff zu kriegen, ist derzeit ja das Impfen das wirkungsvollste Mittel, das wir haben. Reicht das nicht auch als ethisches Argument für eine allgemeine Impfpflicht?
Ja, da bin ich aus zwei Gründen eher skeptisch. Das eine ist, ich kann mir im Blick auf die Erfahrungen mit der Impfkampagne in der Vergangenheit einfach nicht vorstellen, dass uns das so ohne weiteres rein organisatorisch gelingt. Also das heißt, eine solche allgemeine Impfpflicht ab 18 ist einfach organisatorisch eine ganz hohe Hürde, das wirklich geordnet und auch fair umsetzen zu können. Dafür gibt es bisher kaum Erfahrungen. Das ist eine riesen logistische Herausforderung. Da sehe ich einfach nicht, wie wir das über einen längeren Zeitraum mit mehreren Impfdurchgängen, die wir wahrscheinlich brauchen werden, wirklich gut hinbekommen. Und dann muss man natürlich sagen, auch diese Vorstellung, wir machen das jetzt mal und dann sind wir sozusagen aus dem Schneider, die halte ich insofern für relativ naiv, weil die Pandemie ja einfach ein globales Geschehen ist. Und wir wissen ja gar nicht, wie viele neue Mutanten wir noch kriegen und ob und inwiefern unsere Impfstoffe, die wir gegenwärtig zur Verfügung haben, überhaupt geeignet sind, das Ziel, was man sich davon verspricht, auch zu erreichen. Natürlich ist es erstrebenswert, dass wir eine hohe Durchimpfungsquote erreichen, aber also erstmal ist es natürlich ein ethischer Grundsatz zu sagen, die freiwillige Impfung ist natürlich in jedem Fall vorzugswürdig gegenüber einer gesetzlich verordneten Zwangsimpfung sozusagen. Ja, also jetzt nicht im Sinne von einer mit Gewalt durchgeführten Impfung, aber es ist ja doch klar, dass hinter jeder gesetzlichen Impfpflicht ein entsprechendes staatliches Zwangsregime stehen muss, auch wenn es natürlich variabel ausgestaltet werden kann. Also meinetwegen nur mit Bußgeldern oder so etwas Ähnlichem. Ja, aber kurzum noch einmal, es ist die wesentlich aufwendigere Methode. Die Begründungspflichten sind viel, viel stärker bei dieser viel weitergehenden Maßnahme. Es gibt viel weniger empirische Evidenz, an der man sich orientieren kann, dass das schon mal gut und so weiter durchgeführt worden ist. Also von daher würde ich sagen, es ist ein begründungspflichtigeres, aufwendigeres Projekt und angesichts der vielen Defizite in der Impfkampagne der Vergangenheit meine ich, dass auch der Gesetzgeber politisch gut beraten wäre, etwas kleinere Brötchen zu backen diesbezüglich und mehr so eine risikobezogene Impfpflicht mit einem etwas eingeschränkteren Personenkreis durchzusetzen. Wenn uns das gelingt, wären wir schon einen großen Schritt weiter. Und ob das andere jemals gelingt oder jemals das erhoffte Ziel erreichen kann, das ist meines Erachtens mit mehreren Fragezeichen verbunden. Abgesehen von den viel stärkeren grundrechtlichen Eingriffen, die da zu begründen wären, gerade bei Personen, die selber ja für sich persönlich selbst nur ein sehr geringes Risiko haben, jemals einen schweren Krankheitsverlauf zu haben.
Was müsste denn passieren oder in welcher Situation müssten wir gesellschaftlich sein, dass Sie sagen würden, das rechtfertigt dann eine allgemeine Impfpflicht?
Naja, zunächst müsste man natürlich erstmal sagen, dass jede Person zunächst mal angemessen und das heißt auch niederschwellig, kultursensibel etc. über die ganzen Sachverhalte, auch die Sinnhaftigkeit der Impfung aufgeklärt werden müsste. Es müssten genügend Impfstoffe zur Verfügung sein. Es müsste eine entsprechende Aufklärung erfolgt sein. Es müssten auch die Möglichkeiten, dann sich impfen zu lassen, relativ gut erreichbar sein und so weiter und so weiter. Und erst wenn diese Maßnahmen sozusagen alle erfüllt wären und auch global gesehen eine viel weniger große Knappheit an Impfstoffen vorhanden wäre, ich glaube, erst dann wäre ich bereit, so einer allgemeinen Impfpflicht wirklich als letztes Mittel dann, ich sage jetzt mal, zuzustimmen.
Wir erleben gerade, dass die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, auch gegen eine mögliche Impfpflicht zunehmen. Wie müssen die beiden großen Kirchen sich in dieser teilweise sehr aufgeladenen Situation und Debatte verhalten?
Also sie müssen natürlich einmal zwei Dinge tun. Das eine ist, an die Eigenverantwortung der Personen zu erinnern. Das heißt, jetzt gehe ich nochmal an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Natürlich hat jeder zunächst einmal die Verantwortung, auch einen Beitrag zu leisten im Rahmen dieser gegenwärtigen pandemischen Situation. Und das heißt, er muss natürlich unnötige eigene Gefährdungen seiner Gesundheit vermeiden und er muss Rücksicht nehmen auf Dritte, gerade auf diejenigen, die besonders verletzlich sind. Das Thema Impfen, darüber aufzuklären, dafür auch zu werben, das ist sicherlich auch eine Aufgabe der Kirchen, aber nicht im Sinne eines Überredens, sondern eben im Sinne eines Überzeugens. Und damit komme ich nochmal auf die Notwendigkeit, auch an die empirische Sachlage, an die Evidenzlage zu erinnern und so weiter und eben auch solche irrationalen Argumente wie eben Beten ist genauso gut wie Impfen oder so, das sollten die Kirchen natürlich um Gottes Willen nicht machen. Das tun die großen Kirchen ja meines Wissens auch nicht. Also die kommen ja ihrer diesbezüglich diesbezüglichen Verantwortung auch in hohem Maße nach. Die Proteste sind werden deswegen auch immer aggressiver, weil das sind natürlich ganz heterogene Gruppen, die da protestieren. Es gibt die Gruppe der wirklich ganz dogmatischen Impfgegner, die ist ja nur ein Teilaspekt davon. Es sind auch Instrumentalisierungen dieser Sorgen von Menschen vor Impfung durch verschiedene politische Partikularinteressen zu beobachten. Da mischt sich natürlich auch ganz viel Frustration, der sich aus ganz anderen Quellen speist, so eine Gesamtopposition gegenüber die Regierung insgesamt, den Staat insgesamt ist zunehmend zu beobachten. Und da muss man natürlich genau hingucken, was die wirklichen Ursachen für diese Haltung ist. Das sind ja Dinge, die teilweise instrumentalisiert werden und die mit der Pandemie und der Impfproblematik überhaupt nichts zu tun haben, sondern die eben für ganz andere Dinge instrumentalisiert werden. Also kurzum, das Ganze ist vielschichtig und deswegen sollte man auch versuchen, diese verschiedenen Motive, die dort bei Leuten, die da auf die Straße gehen, zu differenzieren und zu versuchen, durch eine versachlichte, aufklärerische Kampagne auch die Menschen noch zu erreichen, die noch erreicht werden können. Das wird nicht für alle Menschen gelten, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass man einen Teil dieser Leute, die ja jetzt in eine Radikalisierung abzudriften drohen, durchaus noch erreichen kann. Und ich würde mir diesbezüglich auch von Seiten der staatlichen Akteure eine etwas geordnetere und wohlüberlegtere Kommunikationskampagne wünschen. Wenn das immer mehr so in Richtung einer Drohkulisse wird, dann verhärten sich natürlich auch leicht die Fronten und damit ist letztendlich der Gesellschaft und keinem der Akteure in der Gesellschaft gedient. Also Versachlichung ist wichtig und auch, ich sage jetzt mal, eine deeskalierende, aber wohlüberlegte Gesamtkommunikationsstrategie, die würde ich mir da sehr wünschen.
Sagt der katholische Moraltheologe und Mitglied des Deutschen Ethikrats Franz Josef Bormann. Vielen Dank, Herr Bormann.